Die neue Weltordnung. Wie gewinnt Europa strategische Souveränität? Alle Welt blickt jetzt wieder nach München. Bei der Sicherheitskonferenz MSC wird alljährlich die internationale Bedrohungslage vermessen. Die bereitet gerade den Europäern Sorgen, denn in der Staatenwelt gilt wieder das Recht des Stärkeren und unser Kontinent ist in dieser zunehmend feindseligen und gewaltgeprägten Welt auf sich gestellt, weil wir uns auf den bisher engsten Verbündeten nicht mehr verlassen können. Das birgt existenzielle Fragen für Europa, um die es an diesem Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz geht. Fragen, mit denen sich auch die Politologin Jana Pugliarin in einem neuen Buch auseinandersetzt. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Guten Tag, Frau Pugliarin.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Pugliarin, die MSC galt lange als Familientreffen des Westens, bei dem man sich gegenseitig der transatlantischen Treue versicherte. Wird die Konferenz 2026 ein Krisengipfel der europäischen Ratlosigkeit?
Das steht zu befürchten. Also ich hoffe immer noch auf mehr als Ratlosigkeit, aber es wird definitiv ein Krisengipfel. Früher war das immer so, dass sich die an Amerika interessierten Europäer und die an Europa interessierten Amerikaner sehr freundschaftlich getroffen haben. Aber schon unter der ersten Trump-Administration, das waren die ersten Besuche, die ich bei der MSC gemacht habe. Und letztes Jahr ist dann schon sehr zu spüren, ja, das Verhältnis fundamental verändert.
2022, kurz vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine, da beobachteten Sie bei der damaligen Münchner Sicherheitskonferenz, dass europäische Teilnehmer die amerikanischen Warnungen vor einer bevorstehenden Invasion als hysterisch abtaten. Ist unser Problem ein Mangel an Rüstungsfabriken oder ein Mangel an strategischem Weitblick?
Ja, ich würde sagen, dass zumindest in der Russlandpolitik sich viel getan hat, dass auch vielleicht in gewisser Weise ein Aufarbeitungsprozess stattgefunden hat. Es sind ja auch Bücher erschienen, die das Versagen der deutschen Russlandpolitik aufgezeigt haben. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, und insbesondere im transatlantischen Kontext, dass wir uns oft noch immer nicht der Wirklichkeit stellen, wie sie sich wirklich darstellt, sondern immer noch darauf hoffen, dass wir ein Szenario vermeiden können, eben weil das für uns so unglaublich kostenintensiv ist. Also ein Bruch mit den Vereinigten Staaten ist für Europa unglaublich schwierig zu verdauen. Und die Folgen sind halt einfach so dramatisch. Und da habe ich immer noch den Eindruck, dass viele in Europa, nicht nur in Deutschland, nach dem Motto Verfahren, Triumph der Hoffnung über die Erfahrung.
Die Dramatik ist ja im Grunde mit Donald Trump über uns hereingebrochen. Aber die Wirklichkeit, die war ja 2022 zum Großangriff Russlands auf die Ukraine ja schon, dass ohne die Regierung Biden, die damalige US-Regierung, die Hilfe des Westens für die Ukraine vielleicht nicht auf den Weg gekommen wäre. Was bedeutet das denn für unsere Sicherheit, wenn die USA künftig nicht mehr der Kitt sind, der Europa zusammenhält?
Das ist in den deutschen Debatten, finde ich, oft unterbelichtet, wie sehr wir militärisch eigentlich von den Vereinigten Staaten nach wie vor abhängig sind. Ich würde mir das auch anders wünschen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Europäer schon früher, schon auch unter Barack Obama, als die ersten Warnungen kamen und dann in der ersten Amtszeit von Donald Trump, diesen Weckruf gehört hätten. Das haben wir nicht, deswegen müssen wir jetzt mit der Situation leben. Und natürlich teile ich die Kritik an den USA, auch innenpolitisch, massiv. Aber wir müssen eben auch uns darüber bewusst sein, wie massiv unsere militärischen Abhängigkeiten sind. Das heißt, wir könnten Europa Stand heute konventionell, insbesondere auch nuklear, nicht verteidigen. Wir können Russland nicht glaubhaft abschrecken ohne die Amerikaner. Das geht wirklich ganz weit. Das fängt an bei Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, die Europäer gar nicht besitzen, die aber erst eine Bewegung im Einsatz, in einem Militäreinsatz überhaupt erst möglich machen. Da geht es um Luftbetankung, Lufttransport, andere logistische Fragen und vor allen Dingen sogenannte Intelligence, also Geheimdienstinformationen, Daten, Aufklärung, dass wir quasi wissen, was hinter den feindlichen Linien passiert. Da ist die USA nicht wirklich zu ersetzen. Und ein anderer großer Punkt, und ich glaube, da zielt Ihre Frage darauf hin, ist eben der politische Anteil, den die Amerikaner leisten. Die Amerikaner haben in der Vergangenheit immer wieder Europa zusammengebracht, haben immer wieder dafür gesorgt, dass die Länder, die ausreißen, eingefangen werden und dass man sich auf eine gemeinsame Linie einigt. Und ich beobachte immer noch, dass das Misstrauen, das die Europäer untereinander haben, teilweise stärker ist als das Misstrauen selbst gegenüber der Trump-Administration selbst heute noch. Also dass einige der Meinung sind, die Europäer kriegen das sowieso nie hin, wir können uns nicht aufeinander verlassen, uns bleibt im Prinzip nur die USA. Und das ist so ein bisschen so ein Defätismus auch in der Debatte. Ich finde auch manchmal, wenn Mark Rutte spricht, gerade hat er ja im Europäischen Parlament gesagt, wir können uns ohne die Amerikaner nicht verteidigen und hat dann quasi auch so insinuiert, das wird auch für immer so bleiben. Und das finde ich dann schwierig. Aber das ist sozusagen das, was die Amerikaner diesem Bündnis irgendwie gebracht haben.
In Ihrem Buch skizzieren Sie ja auch eine Weltordnung mit drei Machtpolen im Grunde, die sich gerade herausschält. Das sind die USA, das sind Russland und China. Wie gefährlich ist denn eigentlich die Kooperation von Putin und Xi für die europäische Sicherheitsordnung?
Also ich finde die so besorgniserregend, dass ich in dem Buch ein ganzes Kapitel dieser Kooperation gewidmet habe, weil auch das, finde ich, in den europäischen Debatten oft nicht genug gewürdigt wird. Es geht wirklich darum, China auch nicht nur als wirtschaftliche Herausforderung zu sehen oder als systemischen Rivalen, sondern auch die sicherheitspolitischen Konsequenzen von Chinas Handeln durchzudenken und auch in die Zukunft zu denken und zu schauen, was alles zukünftig noch möglich ist. China ist sozusagen das Rückgrat von Russland. Ohne China könnte Russland diesen Krieg so nicht führen, was die Ressourcen betrifft, auch was mittlerweile viele militärische Komponenten betrifft, also sogenannte Dual-Use-Güter, die man zivil und militärisch einsetzen kann. Also China spielt da eine sehr große auch politische Rolle, weil Xi immer wieder auch Putin stützt, die gemeinsam auftreten und Xi und Putin auch von einem gemeinsamen Projekt sprechen, nämlich die liberale internationale Ordnung, die ja sowieso im freien Fall ist, niederzubringen und durch eine alternative Ordnung zu ersetzen. Und dadurch, dass China sich eben so massiv auch in unsere kritische Infrastruktur einkauft, müssen wir uns als Bürgerinnen und Bürger darüber bewusst sein, dass eben militärische Bedrohungen die eine Sache sind, aber nicht militärische Bedrohungen genauso bedrohlich sein können. Also wenn zum Beispiel China bei Offshore-Windparks quasi die entscheidende Technologie stellt und dann aus der Ferne so ein Windpark abgestellt werden kann und plötzlich die Versorgung ausfällt. Also es geht quasi um politische Erpressbarkeit durch Abhängigkeiten, entweder bei kritischen Rohstoffen oder was die kritische Infrastruktur betrifft.
Was ist denn für uns Europäer die größere Gefahr? Dieses Bündnis Russland-China oder eine USA, die seine bisherigen transatlantischen Verbündeten zur Disposition stellt?
Na, wir können uns das ja leider nicht aussuchen. Das passiert ja parallel. Also wir sehen ein engeres Bündnis zwischen Russland und China und gleichzeitig sehen wir eine US-Administration, die dieses Ziel mit dem Niederbringen der aktuellen Weltordnung im Grunde genommen teilt. Das ist auch eine Neuerung unter der Trump-Administration, dass Vertreter der Administration, also zum Beispiel Marco Rubio bei seiner Anhörung im Senat, ganz offen davon sprechen, dass die liberale internationale Ordnung nicht nur den USA nichts bringt, sondern dass sie feindlich ist und gegen die US-Interessen gerichtet ist. Also dieser Abbau oder dieses Zerschlagen der Ordnung, da treffen sich diese drei Mächte. Und dadurch, dass Trump sich auch aus den internationalen Organisationen zurückzieht, öffnet er natürlich auch einen Raum für zum Beispiel China in internationalen Organisationen, eigene Interessen noch stärker durchzusetzen, sich als quasi als vernünftige Nation im Raum zu positionieren und das System nach chinesischen Vorstellungen umzuformen. Auch diese Großmachtdenke, das ist auch etwas, was alle drei Länder teilen, obwohl sie natürlich sehr unterschiedlich sind. Und das ist natürlich insbesondere nicht im Interesse von kleineren Staaten, Mittelmächten, die ja an eine internationale Ordnung, die davon sehr profitiert haben, von einer gewissen Berechenbarkeit, von Regeln, von Prinzipien, die Geltung hatten.
so wie die Europäer im Verhältnis zu den USA. Sehen Sie eigentlich den Bruch zwischen Europa und den USA schon vollzogen?
Ja, für mich ist das ein bisschen differenzierter, weil ich finde es immer leicht, von den USA auf der einen Seite und Europa auf der anderen Seite zu sprechen. Die Bruchlinien gehen ja mitten durch die USA und mitten durch Europa. Ich glaube, bei den USA gibt es so gewisse Grundtrends, die jenseits von Trump und Biden in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und die sind sehr verlässlich, wo es eben darum geht, Europa nicht mehr so prioritär zu betrachten, mehr von Europa einzufordern und auch ja, die amerikanischen Interessen anders zu definieren. Da waren sich Biden und Trump gar nicht so unterschiedlich. Damit müssen wir rechnen. Aber dieses Ideologische, das teilt Amerika und das teilt auch Europa. Und die Amerikaner, die Trump-Administration hat das ja klar erkannt und möchte das ja auch ausspielen. Also die haben ja gesagt, sie unterstützen die patriotischen Parteien Europas, die eben mit ihnen, mit ihrer Administration wesensverwandt sind in der Kritik an den liberalen Werten, Wokeism, angeblich dem Canceln der freien Meinung.
So wie Front National, AfD.
Genau. Also es gibt ja, insofern finde ich das immer schwierig zu sagen, die Europäer und die Amerikaner, weil es gibt nicht die Europäer und es gibt nicht die Amerikaner. Und ich finde, an beiden Parteien gibt es gerade einen großen Richtungsstreit darüber, wohin man eigentlich gehen will. Und im Prinzip ist es auch eine Frage, was eigentlich der Westen ist und was der symbolisiert, weil ja die Trump-Administration bei J.D. Vances Rede letztes Jahr bei der MSC für sich in Anspruch nimmt, eigentlich wieder auf den Wesenskern des Westens, auf die traditionellen Werte, Familie, Religion und so weiter zurückzugehen. Und insofern finde ich, dass ich jetzt gerade parallel zu der Münchner Sicherheitskonferenz und dem typischen transatlantischen Veranstaltungen und den üblichen Verdächtigen parallele transatlantische Beziehungen auch formen, insbesondere auch zwischen zum Beispiel in Deutschland der AfD und Vertretern aus dem MAGA-Lager. Das sind ja auch transatlantische Beziehungen, die eben nur anderen Wertvorstellungen folgen und ein anderes Ziel haben als die ursprünglichen.
Sollten wir in Europa dann unsere Vorstellung vom Verhältnis zu den USA nüchterner denken, also nicht mehr als Wertegemeinschaft, sondern so eine Art Zweck-WG?
Nüchterner denken finde ich in jedem Fall sehr wichtig. Ich finde, gerade in Deutschland haben wir ein sehr, sehr sentimentales Verhältnis oder ein sehr emotionales Verhältnis, wenn es um die Vereinigten Staaten geht, sowohl positiv als auch negativ. Es ist immer sehr emotionsgeladen. Wir müssen uns einfach verdeutlichen, wo wir abhängig sind von den Vereinigten Staaten. Das ist eben in dem Bereich, zu dem ich arbeite, Sicherheit, Verteidigungspolitik, das ist aber auch Technologiepolitik ganz stark. Und wir müssen versuchen, uns von diesen Abhängigkeiten zu befreien, aber mit einem realistischen Zeitrahmen im Kopf. Also das ist einfach so, dass sich das nicht über Nacht verwirklichen lässt. Und wir leider in dieser selbstgewählten Situation jetzt sind, wo wir diese Abhängigkeit eben massiv spüren, wo die auch ausgenutzt wird, wo wir erpressbar sind und wo wir bis zu einem gewissen Grad gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Und gleichzeitig ja, geht es eben darum, dass wir an uns selbst, an unserer Eigenständigkeit arbeiten.
Sprich die strategische Autonomie, von der zum Beispiel Macron schon lange spricht. Das bedeutet ja eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Sind die Europäer dazu in der Lage, so eine zu entwickeln?
Das ist für mich eine absolute Schicksalsfrage für Europa. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte Europas zurückgeht und guckt, was den europäischen Kontinent über Jahrhunderte ausgemacht hat, dann waren das vor allen Dingen Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte zwischen europäischen Staaten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, durch diese Katastrophe, kamen eben die Amerikaner und durch den Kalten Krieg sind die Amerikaner in Europa geblieben und haben, jedenfalls sehe ich das so, das Sicherheitsdilemma, was in Europa war, ein Stück weit rausgenommen, indem sie eben quasi als Schutzmacht für zumindest damals Westeuropa und dann ganz Europa bereitstanden. Jetzt verabschiedet sich diese Schutzmacht, zumindest ein Stück weit. Ich glaube, davon kann man, egal wer der nächste US-Präsident ist, ausgehen. Und wir sind auf uns selbst zurückgeworfen. Und für mich ist eben die große Frage, ob wir jetzt wieder zurückfallen in alte Verhaltensmuster und ob die letzten 80 Jahre eine Ausnahme waren oder ob wir es schaffen, das, was wir gebaut haben, was wir aufgebaut haben. Da geht es wirklich um die EU, aber es geht mir nicht nur um die EU. Es geht mir um den europäischen Gedanken. Es geht mir auch um ja, die Europäer, wie sie in der NATO zusammenarbeiten. Aber ob wir das bewahren oder eben, ob wir das nicht schaffen. Das ist beides möglich. Ich finde nur, wir sollten alles daran setzen, das zu schaffen, weil wir als einzelne Länder, auch als Deutschland, in dieser Großmachtwelt aufgeschmissen sind, wenn wir wirklich nur auf uns selber zählen können. Wir brauchen Partner, wir müssen kooperieren und für mich sind das die Europäer.
Frau Pugliarin, wie müsste die europäische Verteidigung organisiert werden, damit wir strategische Souveränität erlangen?
Also manche argumentieren ja, es braucht den ganz großen Wurf, es braucht die Transformation der Europäischen Union. Und ich hatte auch zwei sehr kritische Testleserinnen, die bemängelt haben, dass ich in meinem Buch nicht weit genug gehe bei der Vision. Aber ich wollte was schreiben, was in meiner Wahrnehmung realistisch ist und was pragmatisch ist und umsetzbar. Und ich habe im Prinzip so einen Mehrebenen-Ansatz empfohlen in dem Buch. Also, dass es einmal geht um die Europäisierung der NATO, weil ich die NATO nicht verloren geben möchte. Die NATO ist eben mehr als nur die USA, sondern wir haben da auch Großbritannien, wir haben Norwegen, auch die Türkei. Und es gibt eben etablierte Strukturen, Prozesse, Institutionen. Und all das ist eingespielt und sollte man weiter nutzen. Da geht es im Prinzip um ein Ersetzen amerikanischer Fähigkeiten, amerikanischer Führung und amerikanischen Personals in den nächsten Monaten und Jahren durch Europäer, also eine Europäisierung der NATO. Ich plädiere für eine konstruktive Rolle der Europäischen Union im Rahmen der bestehenden Verträge. Die Europäische Union kann eine unglaublich konstruktive Rolle spielen im Bereich Industriepolitik, Konsolidierung der Rüstungsindustrie, auch Finanzierung. Also Staaten dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und die EU sieht sich selber in meiner Wahrnehmung, in meiner Beobachtung auch als Möglichmacherin einer europäischeren NATO. Und dann glaube ich einfach, dass die Zukunft sehr stark auch von Koalitionen der Willigen gemacht wird. Also der Begriff Koalition der Willigen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der so an den Irakkrieg erinnert. Aber im Prinzip geht es darum, dass sich europäische Länder in kleineren, exklusiveren Formaten zusammenschließen, weil eben in der EU so oft das Einstimmigkeitsprinzip gilt und man nicht weiterkommt und weil Entscheidungsprozesse langsam sind, behäbig sind. Und in der NATO müssen wir mal sehen, wenn die Amerikaner da sich nicht nur zurückziehen, sondern auch richtig querstellen, dann wird auch die NATO dysfunktional. Und das beobachten wir jetzt schon, dass es eben ja diese Gruppierungen gibt. Das sind zum Beispiel die nordischen Staaten, die baltischen Staaten. Polen ist da sehr engagiert. Die hoffen sehr auf deutsche Beteiligung. Dann sehen wir die sogenannten E3, also eine viel engere Kooperation wieder zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland, jetzt bei der Ukraine-Unterstützung. Und das wird für mich in der Zukunft noch viel mehr zunehmen. Also quasi ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, was gar nicht im EU-Rahmen sich abspielen wird.
Wenn Sie nun für die Europäisierung der NATO plädieren, dann können wir den Elefanten im Raum aber nicht übersehen, nämlich dass Europa sich auf den amerikanischen Atomschirm verlässt. Ist er denn ersetzbar durch eine eigene nukleare Abschreckungsarchitektur?
Also vielleicht müssen wir erstmal festhalten, dass die Amerikaner selber den nuklearen Schirm für Europa nicht in Frage gestellt haben. Auch diese Trump-Administration nicht. Und das ist auch nicht unbedingt im amerikanischen Interesse ist, das zu tun. Also sie können vielleicht damit ab und zu mal wedeln und versuchen, die Europäer unter Druck zu setzen. Aber die USA hat eigentlich kein Interesse an mehr Proliferation in der ganzen Welt. Das Problem, was sich für Europa aber bietet, ist eben, wie glaubwürdig ist es denn, dass die USA Europa nuklear beschützen würden im Falle eines russischen Angriffskrieges? Und Donald Trump hat die NATO ja insgesamt mehr in so eine Art Schutzgeldorganisation transformiert. Also in seinem Verständnis ist es ja so, er redet immer von die, also die NATO, nicht von wir in der Allianz. Und für ihn sind das im Prinzip die Europäer. Und solange die zahlen und die schmeicheln, ist er an Bord. Aber die Frage ist ja, wie glaubwürdig ist das, dass ein amerikanischer Präsident wie Trump im Zweifelsfall Boston für das Baltikum riskieren würde, nur weil Estland oder Litauen irgendwie 5% quasi Verteidigungsausgaben haben. Das halte ich, finde ich, sehr wahrscheinlich. Deswegen ist es eine total valide Frage, die Sie stellen, ist aber gleichzeitig auch die schwierigste Frage im europäischen Kontext. Und es gibt ja schon Diskussionen in Polen, manchmal bei uns in Deutschland, auch in Schweden, ob es quasi mehr europäische Nationalstaaten geben sollte, die nach der Atombombe streben sollten. Für mich ist das erstmal nicht der richtige Weg. Eine EU-Bombe halte ich aus vielerlei Gründen für eine absurde Vorstellung und deswegen muss es für mich jetzt erstmal darum gehen, Also wirklich zu gucken, wo stehen wir mit den Amerikanern und inwiefern ist es noch verlässlich und Alternativen aufzubauen oder zu erweitern, die schon existieren, nämlich Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien. Frankreich und Großbritannien haben gesagt, sie wollen in dem Bereich enger zusammenarbeiten. Und die Frage wäre eben, ist es denkbar, dass die beiden Länder ihre Nuklearwaffen, also ihre Doktrinen verändern und ihre Nuklearwaffen zum Schutz für ganz Europa zur Verfügung stellen? Das ist heute so eigentlich nicht wirklich darstellbar. Die können auch nicht das leisten, was die Amerikaner leisten, weil ihnen taktische Nuklearwaffen fehlen, weil es einfach vom ganzen Denkansatz bislang auch da nicht vorgekommen ist. Aber die Frage ist, kann man das weiterentwickeln? Das wäre für mich jetzt erstmal der pragmatischste nächste Schritt, den man gehen könnte.
Also da müsste das Mindset sich ändern, da müsste aber auch sehr viel mehr Geld zur Verfügung stehen. Und dann in Frankreich und in Großbritannien könnten ja demnächst auch Rechtspopulisten an die Macht kommen mit Verbindungen nach Russland.
Ja, das ist ja auch in Deutschland die Frage, wie es bei uns weitergeht. Dennoch ist es so, dass, wenn ich jetzt nach Frankreich blicke, selbst Marine Le Pen sich in der Vergangenheit nicht mehr für zum Beispiel den EU-Austritt ausgesprochen hat, sondern den Wert Europas erkannt hat. Das ist natürlich ein anderes Europa, was ihr vorschwebt. Letztendlich ist es tatsächlich für uns Europäer die Frage, ob wir weiterhin darauf setzen, dass wir gemeinsam stärker sind und ob auch durch das sich voneinander abhängig machen, zumindest in Europa, ja, so eine Art rote Linien etabliert werden können, auch für zum Beispiel rechtspopulistische Parteien, die dann nicht durchschreiten. Man weiß das nicht. Die Alternative ist, dass in Europa die Nationalstaaten wieder auf sich selber zurückfallen und jeder an sich selber denkt. Und dann werden wir in Deutschland unweigerlich auch in den nächsten Jahren eine Diskussion haben über eine deutsche Bombe. Ich fände immer noch schön, wenn wir das anders lösen könnten. Aber das, was Sie da beschreiben, ist natürlich wahr. Die Frage wäre, wie würde sich eine Marine Le Pen innerhalb der NATO positionieren? Würden die aus quasi dem militärischen Teil wieder rausgehen oder nicht? Das müsste man dann abwarten.
In dem Eingangsszenario Ihres Buchs, in dem Prolog, da beschreiben Sie eben eine Bundesregierung, die blockiert, gelähmt ist. Was muss sich denn in Deutschland eigentlich verändern, damit Europa sich selbst verteidigen kann? Welche Rolle kommt Deutschland zu? Es ist immer wieder die Rede von einer Führungsrolle. Man kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören. Unter welchen Umständen kann Deutschland diese Führungsrolle übernehmen?
Ich glaube, es ist in Berlin oder auch im Land oft unterschätzt wird, wie sehr die Erwartungen der anderen Europäer auf uns gerichtet sind und was man sich alles von Berlin erhofft. Und insbesondere auch in diesem militärischen Bereich, wo wir ja bislang eben keine Führungsrolle eingenommen haben, weil wir das aus guten Gründen ja auch zurückgewiesen haben und nicht wollten. Es ist aber so, zum Beispiel war ich im Baltikum unterwegs Anfang des Jahres und da habe ich das ganz oft gehört, dass sie große Sorgen haben, was passiert, wenn ihnen quasi die Amerikaner von der Fahne gehen und sie dann eben mit Frankreich und Großbritannien und Deutschland zurückgelassen werden. Und dann schauen die genau wie Sie gerade auf Frankreich und Großbritannien und schauen auf die Innenpolitik, schauen aber noch viel argwöhnischer auf die Finanzlage und sehen eben, wie auch abgefressen die Armeen in diesen beiden Ländern sind, insbesondere auch in Großbritannien, wenn man jetzt auf die Landstreitkräfte guckt. Und dann gucken die auf Deutschland und ja, Deutschland ist unter diesen Ländern dann wirklich der Hoffnungsanker für sehr, sehr viele kleinere Länder gerade. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Ich denke, dass es eine Aufgabe für Deutschland ist, jetzt quasi das eigene Gewicht in die Waagschale zu werfen und eben in einem paneuropäischen Sinne oder quasi eingebettet in eine europäische Verteidigungsstruktur, weil nur so unser militärischer Wiederaufbau, unsere Aufrüstung verkraftbar ist für unsere Nachbarn. Also es im Prinzip so zu machen, dass es wirklich europäisch ist, weil nur dann sich unsere Nachbarn mit uns wohlfühlen, aber wir auch eine Chance haben, mit unserer wirtschaftlichen immer noch Größe einen guten Platz in Europa zu finden.
Frau Pulierin, was macht Ihnen eigentlich Hoffnung, dass Europa die verteidigungspolitische Zeitenwende oder strategische Souveränität rechtzeitig bewältigt?
Na, tatsächlich die Größe der Herausforderungen. Ich wurde ganz oft gefragt in den letzten Jahren von Freunden oder Arbeitskollegen aus dem Ausland, was braucht es denn zum Beispiel, damit Deutschland sich bewegt? Jetzt haben wir einen Krieg vor unserer Haustür und jetzt haben wir eine sicherheitspolitische Situation, die so gravierend ist, also so bedrohlich wie, würde ich sagen, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Und ja, das ist jetzt ein Moment für uns, der uns entweder zusammenschweißt oder auseinandertreibt. Ich würde nicht sagen, das ist ausgemacht, wie das ausgeht, aber ich würde sagen, der Druck, dass wir uns jetzt tatsächlich aufraffen und es schaffen, der war nie größer.
Vielen Dank, Frau Pullierin. Wer verteidigt Europa? Um diese Frage drehte sich das Gespräch mit der Politologin Jana Pullierin. Und um diese Frage dreht sich auch das Buch der Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.